Hallo und herzlich willkommen zu Hops Genommen. In Hops Genommen sprechen wir über aktuelle politische Themen und über Populismus, Demagogie und Rechtsextremismus. Uns geht es generell um die Frage, wie wir unsere Demokratie wieder stärken. Der Name ist also Programm. Uns geht es ums politische Einordnen, inhaltliche Widerlegen, Kontextualisieren und Hops nehmen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Los geht's. Bestimmt erinnert ihr euch noch an die Rede von Heidi Reicheneck zu Merz Asylplänen, die er mit den entscheidenden Stimmen der AfD im Bundestag durchgesetzt hat und damit einen Tabubruch begangen hat.
Wir alle, die immer wieder aufstehen und laut und deutlich sagen, Menschenrechte sind unteilbar, und wir alle, die diese Demokratie verteidigen werden, gegen die AfD und im Notfall auch gegen sie.
Wenn man fragt, warum die Linke bei den Bundestagswahlen so sehr zulegen konnte, wird oft diese auf die Barrikadenrede von Heidi Reicheneck als Grund genannt. Und natürlich, sie wurde millionenfach auf TikTok und Instagram angeschaut, aber den Erfolg der Linken bei der Bundestagswahl einzig auf eine Rede oder gar eine Person zu beziehen, unterschätzt massiv die strategische Planung hinter der gesamten erfolgreichen Social-Media-Strategie der Linken. Wir schauen uns das heute genau an und wollen auch darüber sprechen, was progressive Parteien aus dem linken Erfolg lernen können. Ich habe gesagt, dass Heidi nicht der einzige Grund war, aber natürlich war sie ein wichtiger Faktor. Denn die Linke hat geschickt bestimmte Leute in die erste Reihe gestellt, unter anderem eben auch Heidi Reicheneck. Mit Heidi Reicheneck hat die Linke eine rhetorisch starke junge Frau, die vor allem auf Social Media extrem verfängt. Heute nach der Wahl hat Heidi Reicheneck über 600.000 Follower auf TikTok, aber bereits vor dem Wahlkampf hat Heidi schon krasse Social Media Kommunikation gemacht und bereits über 100.000 Follower gehabt. Und dann gab es da noch die Mission Silberlocke. Die Mission Silberlocke, die am Anfang noch wie ein verzweifelter Versuch wirkte, wieder in den Bundestag zu kommen, war der Versuch, mit den drei bekannten alten weißen Männern Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch drei Direktmandate zu holen und damit die Grundmandatsklausel zu knacken, mit der eine Partei auch in den Bundestag kommt, wenn sie unter der 5%-Hürde landet, aber mindestens eben drei Mandate direkt holt. Heute wissen wir, dass die Linke weit über die 5%-Hürde gesprungen ist, aber worauf wir heute eigentlich eingehen wollen, die Mission Silberlocke hatte natürlich auch eine Mobilisierungs- und Kommunikationsfunktion und ist auch auf Social Media voll eingeschlagen. Insbesondere und natürlich durch Gregor Gysi, der sich auf TikTok hat gut und für junge Menschen wirkungsvoll einsetzen lassen.
Der Verfassungsschutz hat in Bezug auf den Rechtsterrorismus ja zumindest vollständig versagt, wenn er nicht sogar teilweise mitgemacht hat.
Und die Verfassung schützen. Sie sollen mal ihre Arbeit machen und die Verfassung schützen. Sie sollen mal ihre Arbeit machen und die Verfassung schützen. Sie sollen mal ihre Arbeit machen und die Verfassung schützen.
In seinem Berliner Wahlkreis in Treptow-Köpenick hat Gysi unglaubliche 41% der Erststimmen geholt. Meine Generation kennt Gysi noch als Fraktionsvorsitzenden der Linken, wo er im Bundestag inhaltlich starke, aber auch sehr unterhaltsame Reden gehalten hat.
Jetzt zitiere ich Ihnen noch Matthäus 19,24 und auch Lukas 18,25. Und da heißt es, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Ja, Moment. Jetzt müssen Sie den Reichen sagen, Sie müssen ihnen doch eine Chance eröffnen, in das Reich Gottes zu kommen. Und das geht nur über eine Vermögensabgabe und eine Vermögenssteuer, glauben Sie mir.
Ihn jetzt als Social-Media-Maschine auch an die Jüngeren zu bringen, war verdammt schlau, denn Gysi hat, wie auch die anderen Vorderleute der Linken, ein Ass im Ärmel. Er kommt sehr authentisch rüber. Auf Social Media punktete die Linke gar nicht immer mit Inhalten, sondern einfach mit ihren Leuten als authentische Sympathieträger. Andere Parteien konnten das in dieser Form nicht vorweisen. Wir dürfen aber auch ihn nicht vergessen. Parteivorsitzender Jan van Aken war vorher vielleicht nicht so bekannt wie Gysi, aber gerade auch die Snippets aus Interviews und Talkshows mit van Aken und seinen klaren, zugespitzten Botschaften haben sich in Form von Kurzvideos rasant schnell auf Social Media verbreitet und auch in Sachen Haltungsfragen sind sie auf großen Anklang bei jungen Menschen gestoßen. Auch Zitate von ihm wurden in Form von Sounds und Trends von tausenden Usern wiederverwendet und damit noch mehr verbreitet.
Du Arschloch, natürlich hat deine Tochter Angst, wenn eine Horde von Männern steht. Das ist aber völlig egal, ob sie migrantisch sind oder nicht migrantisch sind. Das Problem heißt nicht Migration, das heißt Männer.
Auch von Arken nimmt man es sofort ab, es mit Tax the Rich verdammt ernst zu meinen. Und auch für ältere Zuschauer im Fernsehen war Van Arken genauso wie Gysi, Ramelow und Bartsch sehr ansprechbar. Dass diese vier authentisch rüberkommen konnten, war auch davon bedingt, dass eine Person nicht mehr da war. Durch den Abgang Sarah Wagenknechts und ihrer Mitstreiter konnte die Linke wieder eine klare Linie zurückgewinnen. Die querfrontmäßigen Linkskonservativen verschwanden aus der Partei und die Linke fand zu ihrer linken sozialen Linie wieder zurück. Mit dem Problem, inhaltlich irgendwie ambivalent zu sein, musste sich das BSW dann rumschlagen. Wie ich schon in dieser Folge analysiert habe, schaut da gerne mal rein. Mit dem Abgang von Querfront Sarah konnte die Linke ein überzeugendes Gesamtbild abgeben, da sie endlich mal nicht durch interne Streitigkeiten behindert wurde. Ihre Position konnte sie daher viel glaubwürdiger rüberbringen und die sind meiner Meinung nach ausschlaggebend für den Erfolg. Sarah darf das alles mal ganz kurz für uns erklären.
Der ganze Wahlkampf ist ja dominiert von der Debatte über Migration. Und die Linken sind tatsächlich die Einzigen, die hier noch sagen, offene Grenzen für alle, jeder, der möchte, kann kommen. Ich halte das für falsch, aber alle diejenigen, die das gut finden, können sich jetzt eben bei der Linken auch wiederfinden. Und das sind tatsächlich auch viele Wähler, die vielleicht früher Grün gewählt haben, vielleicht auch SPD.
Die Linke hat sich in diesem Wahlkampf zu den einzigen glaubwürdigen Verteidigern des Grundrechts auf Asyl hochgeschwungen. Alle anderen Parteien, sogar die Grünen und auch die SPD, haben den deutschlandweiten Rechtsruck und die populistische Forderung nach noch restriktiveren Maßnahmen gegen Geflüchtete mitgemacht. Damit haben die demokratischen Parteien der AfD einen Riesendienst erwiesen, wie wir bei den Wahlen gesehen haben. Allerdings hat auch die Linke von diesem Rechtsruck profitiert.
Die aufgeheizte Migrationsdebatte, die sich nach rechts orientiert, scheint ausgerechnet ihr bessere Umfragewerte zu bescheren.
Denn wer menschenwürdige Migrationspolitik als ausschlaggebend für seine Wahlentscheidung empfand, hat neben der Linke nicht viel Auswahl gehabt.
Ich sag immer, die Linken sind in diesem Wahlkampf die positive Protestpartei. Ja, also alle sprechen über Migration, alle fordern mehr Abschiebungen, eine härtere Gangart. Die Linke sagt, nein, wir sind die einzige Partei in Deutschland, die an das Positive in der Migrationspolitik glaubt, die sich gegen Abschiebungen in Kriegsgebiete ausspricht.
Von dieser Verlässlichkeit in der Migrationsdebatte, aber auch allgemein nicht nach rechts abzudriften, hat die Linke gerade in Städten und bei jungen Leuten enorm profitiert. In Berlin und bei jungen Leuten hat die Linke daher auch verdient gewonnen. Aber nicht nur hier. In allen Metropolregionen Deutschlands hat sich die Linke verdoppelt. Also gerade ein urbanes, junges und auch bildungsnahes Milieu wird stark von ihr angesprochen. Was die Linke beim Thema Migration aber auch gemacht hat, sie hat nicht viel darüber gesprochen. Während Merz und Scholz das Bedürfnis entwickelt haben, zu viel über Migration zu sprechen, hat die Linke dieses Thema weitgehend ausgeblendet. Von ihren sehr vielen unterschiedlichen Wahlplakatmotiven widmete sich kein einziges der Migration. Worum ging es stattdessen? Es ging um Sozialpolitik und soziale Gerechtigkeit. Die Linke hat darüber gesprochen, worüber linke Parteien sprechen sollten.
Sozialpolitik und Umverteilung, Mietendeckel und der Kampf gegen steigende Lebenshaltungskosten.
Ich finde immer noch, es sollte keine Milliardäre geben. Diesen extremen Reichtum, den haben Millionen hart arbeitende Menschen erarbeitet und deswegen müssen wir uns zurückholen, damit das Leben für alle hier wieder besser werden kann.
Schauen wir uns mal dieses Diagramm an, was ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen habt. Mit der Steuerpolitik der Linken hätten Leute mit einem Jahreseinkommen von 40.000 Euro 6.100 Euro mehr gehabt. Das sind einfach mal 15% mehr Geld im Jahr. Mit SPD und Grünen hätten dieselben Leute nur 860 Euro mehr im Jahr gehabt. Und gerade in krisenhaften Zeiten erhöhter Lebenshaltungskosten sind diese konsequenten Steuerpläne der Linken natürlich sehr attraktiv und auch richtig. Die Linke war die einzige Partei, die für konsequente Umverteilungspolitik stand. Und dabei war sie auch noch glaubhafter als andere Parteien. Parteien versprechen natürlich viel im Wahlkampf. Theoretisch war die Linke aber die einzige Partei, die diese Vorschläge auch hätte halten können. Die Sozialpolitik der Linken war also nicht nur gut, sie war sogar realistisch umsetzbar. Auch das führt zu mehr Glaubwürdigkeit. Genau die verliert ein Merz eben, wenn er im Wahlkampf keine Schulden verspricht und dann 1 Billion Euro an neuen Schulden aufnehmen will.
Das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim hat genau das berechnet. Mit ihren aktuellen Steuerkonzepten ist die Linke die einzige Partei, die einen Plus von 49,8 Milliarden Euro erzielen würde.
Meine Partei, die SPD, hat zum Beispiel beim Bürgergeld dem konservativen Trend schon in der Regierung nachgegeben und viele Fortschritte wieder rückgängig gemacht. Das hat viel Vertrauen verspielt, was die Linke anscheinend noch besessen hat. Am Ende wird nur echte linke, progressive Sozialpolitik uns aus diesem rechten Tal herausführen. Und diese Studie hat gezeigt, dass monetäre Bedrohungen wie steigende Mieten oder Inflation Wählerinnen und Wähler dazu bringen, Parteien zu wählen, die den momentanen Zustand grundlegend in Frage stellen. Das darf in Deutschland nicht nur die AfD sein, die momentan am meisten von Wählenden profitiert, die um den eigenen sozialen Abstieg fürchten. Und das zu Recht. Menschen, die finden, in Deutschland gehe es ungerecht zu, wählen vor allem die AfD, was überhaupt keinen Sinn macht, denn keine Partei steht so sehr für soziale Ungerechtigkeit wie die AfD. Und danach folgt auf Platz 2 die Linke, wenn auch mit einigem Abstand. Der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski spricht in seinem Buch davon, dass es möglich sei, rechtspopulistische Einstellungen zu deaktivieren. Er geht davon aus, dass der eigentliche Antrieb für eine rechte Stimmabgabe soziale Sorgen sind, wie es ja auch in der Studie gezeigt wurde. Migration wird dann zwar die Schuld an den Problemen gegeben, allerdings könnten Mitte-Links-Parteien diese Einstellung deaktivieren, indem sie wieder ihre alten Kernthemen in den Vordergrund stellen, zum Beispiel die Sozialpolitik. Auf ihrem eigenen Feld der Migrationspolitik wird man die Rechtspopulisten und Rechtsextremen nämlich nie schlagen können. Die Linke hat das erkannt, allerdings wird es SPD und Grüne brauchen, um da wirklich Wirksamkeit zu entfalten. Gerade die SPD wird da benötigt, um tatsächlich alle Menschen zu erreichen. Das wird die Linke alleine nicht schaffen, auch weil sich ihr Wählerprofil verändert hat. Vor 20 Jahren erreichte die Linkspartei ein ebenso starkes Ergebnis wie heute, 8,7%. Damals wurde sie allerdings von völlig anderen Leuten gewählt. Heute ist der idealtypische linken Wähler eine junge Frau in einer Großstadt. Vor 20 Jahren sah das noch anders aus. Der klassische linken Wähler vor 20 Jahren war ein mittelalter Mann in Ostdeutschland. Kam die Linke vor 20 Jahren im Osten noch auf 25%, sind es heute nur noch 13,4%. Dafür hat sie im Westen zugelegt. Vor 20 Jahren lag sie hier noch bei knapp unter 5%. Heute sind es 7,6%. Die Linke lag bei der Bundestagswahl in 3 Bundesländern bei ca. 15%. Thüringen, Bremen und Hamburg und landete in Berlin bei 20%. Die Linkspartei war diese Wahl zwar noch recht stark bei Arbeitslosen, allerdings holte sie 2009 bei ihrem besten Wahlergebnis noch fast doppelt so viel in dieser Kohorte, ebenso bei den Arbeitern. Die Menschen, die noch vor 20 Jahren die Linke gewählt haben, wählen heute mit großer Wahrscheinlichkeit AfD, übrigens eine der zwei Parteien, an die die Linke bei dieser Wahl Wählerinnen und Wähler verloren hat. Es muss der Anspruch der Linken und auch der Anspruch der SPD sein, auch durch soziale Schwerpunkte einen relevanten Teil dieser Leute wieder ins demokratische Spektrum zurückzuholen. Die Linke hat bei dieser Wahl vor allem in einem urbanen, jungen und tendenziell akademischen Milieu überzeugt. Diese Menschen sind sich zwar der großen Ungleichheit in Deutschland bewusst, bekommen sie aber weniger zu spüren. Das sieht man daran, dass die Wählerinnen und Wähler der Linken ihre eigene wirtschaftliche Situation am zweitbesten einschätzen. Die Linke hat es geschafft, in einem aktivistischen Milieu zu überzeugen und in jungen, aktiven sozialen Bewegungen zu überzeugen, ist eine große Stärke der Linke. Dennoch könnte es gerade für westdeutsche und großstädtische Bewegungslinke nun zu einem Problem werden, wenn sie in die parlamentarische Arbeit rüberwechseln müssen. Denn die Linke hat sich im Wahlkampf durchaus eines populistischen Tons bedient, hat eine oben gegen unten, eine wir gegen die Logik aufgemacht und alle anderen Parteien mal in einem ominösen Sie zusammengefasst, die alle unter einer Decke stecken.
Kein Versprechen haben Sie gehalten.
Und nach der Wahl helfen Sie vor allem Ihren reichen Freunden, sich die Taschen noch voller zu machen. Aber für unsere Probleme interessieren Sie sich überhaupt nicht. Das ist doch keine ehrliche Politik. Die Menschen in Deutschland verdienen eine Partei, die für sie arbeitet und nicht für die Superreichen. Eine, die es wirklich ernst meint.
Viele neue Bundestagsabgeordnete der Linken, die sich eher als Aktivisten sehen, werden damit klarkommen müssen, jetzt Politiker und Parlamentarier zu sein. Der Populismus, der an sich nicht schlimm ist, wird aber schwerer zu betreiben sein, wenn man selbst auf einmal zu der doch sehr exklusiven Gruppe der Bundestagsabgeordneten gehört. Man darf gespannt sein, wie die Linke mit diesen unterschiedlichen Verständnissen von Politik und Parlamentarismus innerparteilich umgehen wird. Einfach wird das nicht. Was können aber nun progressive Parteien aus dem Erfolg der Linken in sozialen Netzwerken lernen? Erstens und ganz allgemein über Social Media hinaus: klare Haltung, kein Draufschlagen auf Minderheiten und einen stabilen Schwerpunkt auf soziale Themen legen. Zweitens, authentische, kompetente und Social-Media-affine PolitikerInnen wie Heidi Reicheneck in die erste Reihe setzen und eben nicht nur als Maskottchen in der Partei halten. Drittens, Social Media nicht als abgetrennten Teil der realen Welt verstehen, was immer noch ein weit verbreiteter Irrtum unter den demokratischen Parteien ist, sondern zusammendenken. Das heißt auch, bekannte Genossen wie Gysi, die mit Social Media nichts zu tun haben, das sagt er auch selber, vor die Kamera kriegen. Und viertens, ein zivilgesellschaftliches Netzwerk aus InfluencerInnen, das supportet, dass die politischen Botschaften Kraft ihrer Authentizität massenhaft weiterverbreiten. Progressive Parteien wie die Grünen und die SPD sollten sich schleunigst eine dicke Scheibe davon abschneiden. Das war's auch schon mit Hops genommen. Ihr findet wie immer alle relevanten Quellen der Folge in den Shownotes. Macht gerne die Glocke weg und folgt mir hier auf YouTube. Auch über eine Bewertung auf eurer Podcast-App des Vertrauens freue ich mich sehr. Folgt mir gerne auch auf Instagram und TikTok für noch mehr Content zu den Themen Demokratiestärkung und die Gefahren durch Populismus und Rechtsextremismus. Für direktes Feedback freue ich mich über eure DMs auf Instagram. Wir sehen uns, hören uns. Ciao.